Doch bevor ich zu John Wesley etwas erzähle, hat mich das Bibelwort von Gabi angesprochen, welches den Geburtstagskindern mitgeteilt wurde, dass ich hierüber erstmal eine kleine Predigt halten möchte. Wie war das nochmal? Wie hieß das? Wer weiß es noch? Johannes 10, Vers 27. Jesus spricht: Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das sagt Jesus. Und wir hören diese Worte für uns. Und in diesen Worten muss man sich positionieren. Spürt ihr das auch? Bin ich Schaf? Bin ich sein Schaf? Oder bin ich es nicht? Was meint ihr? Ist die Wahl eindeutig oder ist sie unsicher? Oder sagt man, oh, diese Schafhörerherde? Meine Schafe. Man könnte ja davon ausgehen, dass wir hier versammelt sind, weil wir ja zu dieser Schafherde gehören. Weil wir seine Worte hören wollen. Nun gut, also heute hier, zumindest in der Predigt, hört ihr meine Worte. Das sind ganz gewiss nicht seine Worte. Manchmal werden seine Worte, Jesu Worte, zitiert. Manchmal leuchten sie vielleicht in meinen Worten auf. Aber manchmal auch nicht. Hört ihr die Worte von Jesus? Es ist gefährlich. Also falls ihr jetzt Ja sagen solltet, was ja ein bisschen nahe liegt, kommt ihr mit die nächste Frage. Wann hört ihr sie? Oder wann habt ihr sie das letzte Mal gehört? Hört ihr die Worte von Jesus? Vielleicht kann der eine oder andere mal berichten, wann er diese Worte zuletzt gehört hat. Ich gebe den Raum frei.
Ich habe um was gebeten.
Ja. Ja.
Ich musste das entscheiden und dann bin ich nicht zufällig. Ich denke, das ist für mich seine Leitung über eine Predigt gestolpert, die mich sehr
beurteilt. In meinen Worten kurz zusammengefasst, du hast um etwas gebeten und dann ist dir ein Bibelwort groß geworden und das hat dich wiederum zu einer anderen Inspiration, zu einer Predigt geführt, die dir dann geholfen haben und die du als seine Worte wahrgenommen hast. Okay. Das ist nicht einfach. Okay, ihr dürft gerne weiter überlegen, ihr dürft auch gerne zu Hause weiter überlegen. Es ist ja so, wenn wir diese Worte nicht hören würden, wären wir nicht seine Schafe. Denn Jesus spricht: Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und diese großartige Verheißung, die ist doch einfach zu gut, um sie fahrlässig zu behandeln. Meine Schafe hören meine Stimme. Ein weiterer Gedanke dazu ist, dass es Menschen gibt, verschiedenen Klassen. Die eine Klasse, die eine Art von Menschen, die ist nicht empfänglich für die Stimme des guten Hirten. Da kann man predigen, was man will, man kann leben, was man will, da geht nichts rein. Das ist Samen auf felsigen Boden gesät. Da passiert nichts. Alle Mühe umsonst. Das scheint vorherbestimmt zu sein. Da kann man nichts machen. Denn die Menschen, die Gott von Anfang an ausgewählt hat, ihm zu folgen, die haben in ihrem Leben einen unwiderstehlichen Drang, ihn zu suchen. Und so lange, bis sie ihn gefunden haben. Da braucht man sich auch keine Mühe geben. Das geschieht, wie eine Pflanze wächst, wie ein Tier sich entwickelt. Das ist, als wenn es eine innere Gesetzmäßigkeit wäre. Denn seine Schafe hören seine Stimme. Und diesen Grundgedanken, den ich soeben geschildert habe, der ist in der Vergangenheit oft auch geprägt worden. Man nennt ihn die Prädestination. Prä ist das davor und Destination, das ist die Destination, das ist das Ziel. Also das Ziel ist von vornherein festgelegt. Da kann man nichts machen. Da braucht man auch nicht evangelisieren. Weil die Menschen, die die Stimme hören, die kommen von allein. Und das sind nicht viel. Sie sind das Salz in der Suppe. Sie sind wenig und würgen in den Massen. Und dagegen gibt es aber eine Vorstellung, die sagt, nein, jeder Mensch ist potenziell in der Lage, seine Stimme zu hören und aufzunehmen. Nur sein Herz muss warm werden. Er muss erwärmt werden dafür. Er kann erreicht werden, aber das kostet Anstrengung. Das kostet viel. Man muss hinausgehen. Man kann sich als Nachfolger Christi nicht einfach einschließen und kann sagen, wir sind die Auserwählten. Sondern wir wollen jeden erreichen, dass jeder die Gelegenheit hat, diese Stimme hören zu können, um dann zu prüfen, ob er ihr folgt oder nicht folgt. Und so lesen wir in Hebräer 4, Vers 7, ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber ich denke, das ist trotzdem okay. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verhärtet eure Herzen nicht. Das sagt ein Mensch in den Psalmen, und das wird im Hebräerbrief aufgegriffen. Dass das, wann die Stimme zu hören ist, ist nicht irgendwann, nicht vorgestern oder vor 2 Jahren, auch nicht in einem halben Jahr, sondern sie kann heute zu hören sein. Und falls du sie heute hören sollst, falls du in deinem Herzen innerlich erregt wirst, du spürst es, wenn diese Stimme erklingt, sie ist ein Ruf, der einmalig ist, dann höre. Dann verhärte dein Herz nicht. Dann nimm ihn wahr und folge dieser Stimme. Denn dann ist es die Stimme, die der gute Hirte zu dir spricht und du bist sein Schaf und du kennst ihn und du folgst ihm und du erhältst ewiges Leben und du gehst nicht verloren und niemand wird dich aus seiner Hand rauben. Dieses Hin und Her zwischen dem Gedanken der Vorherbestimmung und wir brauchen dazu nichts tun und dem Gedanken, dass alle Menschen errettet werden können, sie potenziell dazu in der Lage sind. Diese Gedanken sind auch in der Zeit von John Wesley bewegt worden, sehr intensiv. John Wesley ist 1703 ans Licht der Welt gekommen. 1703 ist lange zurück, die Welt hat sich entwickelt, die Reformation ist durch gewesen, Menschen haben sich damit beschäftigt, wieder das Evangelium neu zu entdecken, Denn die alte Kirche ist verkrustet geworden. Aber das ist vielleicht auch Gang der Zeit. Denn wenn Menschen etwas entflammt, dann brennt dieses Feuer. Und mit der Zeit wird das Feuer immer weniger. So geht es vielen, so geht es Gemeinden, so geht es auch uns. Das kennen wir. Und so geht es auch Kirchen. Und so passiert es, dass Menschen, die eine Kirche gehabt haben und in der Kirche Jesus im Mittelpunkt war, auf einmal diesen Mittelpunkt aus den Augen verlieren und ihr Leben zunehmend mit Nebensächlichen gefüllt war. Die Unterhaltungen gingen nicht mehr um das Zentrum, die Taten gingen nicht mehr darum. Sie füllten sich zunehmend mit Nebensächlichen, manchmal auch mit Verkehrtem. Manchmal auch mit dem, was dem eigentlich entgegengesetzt war, was die Worte von Jesus waren. Das ist Lauf der Zeit. Das passiert in jeder Gruppe. Das passiert in jeder Kirche. Immer und immer wieder. Und deswegen ist es wichtig, dass immer und immer wieder Menschen da sind, die wieder neu aufmerksam werden. Die wieder neu diese Stimme hören und ihr folgen und neu diese Urkraft aus ihr saugen und in ihr Leben tragen. Und so gab es auch in England, denn dort spielt unsere Geschichte, gab es die anglikanische Kirche, das ist so die Staatskirche gewesen, die schon sehr interessant war, die viele Impulse geliefert hat, aber so den Gang der Dinge ging und die Menschen konnten halt leben, wie sie wollten, das war nicht schlimm, Hauptsache sie gingen Sonntag zum Gottesdienst, sie haben so ihre Dinge getan, die man so als guter Christ tut und dann war okay. Und das führt natürlich immer und immer wieder zu Verwerfungen. Dazu kam, dass diese Zeit sich so langsam begann, immer schneller zu entwickeln. Die Technik wurde immer ausgefeilter. Es wurde der elektrische Strom erforscht und an allen möglichen Körperstellen ausprobiert, ob er nicht eventuell da doch heilende Kräfte entfalten könnte. Und so war es eine Entdeckerzeit. Es war eine Zeit, in der die Landkarte der Welt neu geschrieben wurde. Es wurden auch andere Länder erobert. Es waren sehr, sehr unschöne Dinge, die vorgefallen waren im Laufe solcher starken Entwicklungen. Und Menschen wollten natürlich auch hier Neues sehen. Und wenn man so eine neue Welt entdeckt, dann erlebt man auch ein ganzes Stück schlechter Dinge. Ja, also Industrialisierung hat so viel Elend und Unglück hervorgebracht, unvorstellbar. Menschen dachten, sie können ihr Glück machen. Sie ziehen in die Städte und haben dort Arbeit und sind versorgt und träumen vom Paradies. Und sie landen in der Gosse. Ihre Familie ist kaputt. Und sie wissen nicht ein noch aus. Und so ging es vielen. Und so nahm auch manches Unglück seinen Lauf. Und wenn das Unglück überhand nimmt in einem Volk, dann hören Menschen die Stimme des guten Hirten. Nehmen sie wahr und verwirklichen sie in ihrem Leben. Und so hatte auch der Vater von John Wesley, der Samuel Wesley, schon einen gewissen Abstand zur offiziellen Kirche gehabt, war quasi zu den Ketzern gegangen, man nannte sie die Puritaner, weiß nicht, habt ihr das schon mal gehört, Puritaner? Was heißt das? Puritaner, die puritanischen Neigungen, Purification oder wie auch immer das gesprochen wird, das heißt auf Deutsch Reinigung. Das sind die Menschen, die sich von den römisch-katholischen Lehren gereinigt haben und die ein besseres christliches Leben führen wollen. Vor allen Dingen die Calvinisten. Calvi ist auch ein Religionsgründer. Der hat da mit einer gewissen Strenge auch wieder zurückgefunden zu christlichen Grundsätzen. Die Hugenotten, die dann geflüchtet sind, weil sie verfolgt wurden. In Berlin gab es eine große Siedlung von Hugenotten, auch dann weiter östlich. Und die waren die Puritaner. Und die haben die Bibel neu entdeckt. Die haben wieder gelesen, die haben wieder die Stimme des guten Hirten hören wollen. Und die Mutter von John Wesley, die hieß Susanna, geboren Annesley, also ganz ähnlich, die war sogar die Tochter eines ebenfalls eines Pfarrers, der dieser puritanischen Bewegung angehörte. Also aufgewecktes Kerlchen, enorm energisch. Und die Tochter, also die Susanna, hatte das wahrscheinlich voll aufgenommen. Und sie hatte in ihrem Wesen einen Zug. Sie hat eine hohe Bildung gehabt und sie hat eine Strenge, aber auch eine Lebensfreude. Sie hatte gemeinsam mit dem Samuel Wesley 19 Kinder. 19 Kinder. 9 davon sind im frühen Kindesalter gestorben. Das war auch damals normal. Also waren in dem Haushalt von John Wesley, hatte also 9 Geschwister, die um ihn herum waren, und da herrschte Leben unter dem strengen Regime von Susanna Wesley. Susanna kannte sich damit aus. Susanna hatte nämlich 24 Geschwister. Und da muss man schon ein gewisses Maß an Ordnung haben, um dort klarzukommen. Und sie hatte diese Ordnung eingeführt. Und sie hatte gesagt, früh beginnen wir mit der Andacht, dann gibt es feste Essenszeiten, es gibt feste Schlafenszeiten, es war alles voll strukturiert. Also ein Maß an Struktur, wie wir es nicht kennen. Und dennoch, bei all diesem Durchorganisiertsein, hatte sie sich vorgenommen, für jedes ihrer Kinder einmal in der Woche eine Stunde ganz allein Zeit zu haben. Eine Wohlfühl-Verwöhnzeit, wie sie es sagte. Einfach nur da sein. Ohne etwas zu planen, ohne etwas nebenbei zu machen, einfach nur da sein. Und das bei 10 Kindern. Das ist echt schwierig. Das hat sie gemacht. Sie hat die Strenge mit einer großen Milde verbunden. Und sie hat den Kindern rechtzeitig gelernt, auch lesen und zu schreiben. Auch die Mädchen mussten lesen und schreiben. Kein Problem. Denn nur dann konnten sie auch im Leben sich entfalten, so wie es ihnen der Schöpfer gegeben hat. Und das Erste, was die Kinder lesen lernten und auch sagen lernten, kurz nachdem sie sprechen konnten, war das Vaterunser. Das war wahrscheinlich so, das muss immer wieder geklungen haben. Am Tisch herrschte Stille. Es war wirklich straffes Regime. Den John Wesley, das ist ja einer der jüngeren Kinder, der schien damit ganz gut klargekommen zu sein. Er hatte ja die Liebe seiner Mutter. Das wusste er. Sie hatte immer wieder auch ganz besonders Zeit für ihn. Wie wichtig das ihm war. Und er hatte ein Erlebnis mit 5 Jahren. Da war er 5 Jahre alt, ist das Elternhaus abgebrannt. Und alle gingen raus und draußen stellte man entsetzt fest, einer fehlt. John! Wo ist John? Und der Vater stürzte in das brennende Haus rein. Und er entriss dem John dem Fraß der Flammen und rettete ihn um Haaresbreite. Und dieses Erlebnis brannte sich in Johns Leben stark ein. Jedenfalls war er einer derjenigen, die diese Stimme des guten Hirten hören wollten, der sich danach ausgestreckt hat. Und so gingen sie studieren. Sein Bruder Charles, der etwas jünger war als er, der studierte auch. Sie studierten in Oxford. Oxford als Universität. Und dort gründete Charles, der auch diese Sehnsucht nach dem Wort des guten Hirten hatte, gründete einen Club. Einen Club, der sich zum Ziel setzte, Jesus genau zu hören. Seine Stimme genau zu hören. Und sie hatten so bestimmte Maßgaben. Zum Beispiel galt es, 3 Stunden am Tag Bibel zu studieren. 3 Stunden am Tag. 2-mal in der Woche wurde ernsthaft gefastet. Es wurden Häftlinge, Arme, Kranke besucht. Warum? Warum machten sie das? Und wie ist sie zu hören gewesen? Weil es Jesus gesagt hat, genau, weil es die Worte des guten Hirten sind. In der Gegenüberstellung der Böcke und der Schafe. Wann haben wir dich besucht? Als ihr die Kranken und die Armen besucht habt, da habt ihr mich besucht. Das ist die Stimme des guten Hirten. Und das wollten sie für ihr Leben tun, das wollten sie gerne umsetzen und sie taten es. Und wenn sie Geld hatten, sie spendeten alles. John Wesley hatte einmal gesagt, so ein flotter Spruch, könnt ihr euch merken, ganz schwer umzusetzen, aber trotzdem interessant. Verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst und gib aus so viel du kannst. Na prima. Toll, ja? Aber das ist schon, so müsst ihr euch ihn vorstellen. Er hatte es ganz ernst genommen mit dem, was Jesus sagte. Von außen wurde dieser heilige Club, zu dem auch später der John Wesley dazukam, als er wieder in Oxford war, er wurde dann Leiter dieses Clubs, wurde spöttisch die Methodisten genannt, weil sie so ganz methodisch vorgingen. Ja, sie waren nicht so lässig, so machen wir heute mal das und morgen mal das. Nein, sie hatten einen Plan. Sie hatten eine genaue Vorstellung, wie sie diese Worte hören und wie sie die umsetzen wollten. Er wurde dann zum anglikanischen Priester ordiniert und dann hatte er den Wunsch, nach Amerika zu gehen, dort zu missionieren, dort die Botschaft von Jesus zu bringen, so mit seinem methodischen Wissen. Ja, das war angetan, er war begeistert. Und dann ging er aufs Schiff und sie segelten nach Amerika. Und wie das zu dieser Zeit üblich war, gab es ab und zu mal auch Stürme. Und ein Sturm war davon so heftig, dass die englische Schiffsbesatzung und die englischen Leute in richtige Panik gerieten. Sie hatten Todesangst. Sie schrien hin und her, sie waren durcheinander, sie waren aufgewühlt, sie wollten nicht sterben. Aber was soll man tun, wenn die Mächte des Lebens so über einen kommen und man kann nichts tun, man ist ausgeliefert. Und während die englischen Leute so voller Panik waren, gab es ein paar Deutsche. Die saßen da ganz ruhig zusammen und lobten Gott, sangen Lieder. Sie hatten keine Furcht. Sie hatten eine große Dankbarkeit im Herzen. Und selbst im Angesicht des Todes wussten sie, wie Gottes Macht wird es gut sein. Aber er wird uns ans Ziel führen. John Wesley starrte diese Menschen an, war entsetzt. Was haben die, was ich nicht habe? Er ging zu ihnen hin und er erkundigte sich nach ihnen. Es waren Menschen aus dem Osten Deutschlands, aus dem wie nennt sich diese die Ecke da südöstlich? Wie nennt man dieses Volk, das da lebt? Das sind die Sorben, ja auch, ja, aber nein, das ist, wie heißt denn diese Ecke? Da, wo der Eubin steht. Genau, ist egal. Jedenfalls kamen diese Menschen aus Herrnhut, genau. Es waren Menschen, die unter Nikolaus Ludwig von Zinzendorf standen. Dieser Nikolaus Ludwig von Zinzendorf war 3 Jahre vor John Wesley geboren und hatte eine enorme Bewegung ins Leben gerufen. Wir haben von dieser Bewegung nicht nur den Herrnhuter Weihnachtsstern, sondern auch die Losungen und viele andere Impulse, von denen wir noch nicht einmal etwas ahnen. Und diese Menschen sind hinaus in die Welt und wollten das Evangelium in die Welt bringen und hatten aber etwas, was John nicht hatte. Sie hatten einen inneren, tiefen Frieden und eine Freude. Das wollte John auch. Jedenfalls landeten sie in Amerika und John hatte sich vorgenommen, dort zu missionieren. In seinem methodischen Prinzip, in seiner Strenge. Es wurde ein totales Fiasko. Die Menschen verstanden ihn nicht, was er wollte. Und ja, wenn man die offizielle Biografie liest, die liest sich relativ glatt. Es gab auch so ein paar Sachen, die man dort nicht findet. Ich denke, er hatte auch natürlich als Mann auch so eine gewisse Anziehung zum weiblichen Geschlecht. Und wenn man dann so Priester ist, dann hat man natürlich auch dann die Aufgabe, Seelsorge zu leisten. Und wenn man dann besonders gerne an weiblichen Personen Seelsorge leistet, dann birgt das eine gewisse Gefahr. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen, ohne dass ich jetzt zu viel anhängen möchte. Aber das Problem ist, die Justiz hatte ihm was angehangen. Und er hatte Stadtarrest bekommen. und floh aus Georgia bei Nacht und Nebel auf einem Schiff zurück nach England. Kaputt, fertig, am Boden. So ist das Leben. Und dort schloss er sich der Gruppe der Herrnhuter Brüdergemeinde an. Sie versammelten sich in London in der Aldersgate und dort kehrte er ein und wollte das haben, was sie haben. Und eines Tages, als er dort mit einem Vorwort von Martin Luther eine Botschaft hörte, spürte er, wie es um sein Herz anders wurde. Sein Herz wurde warm und auf einmal öffnete sich ihm ein Horizont. Und später sagte er, das muss wohl der Heilige Geist gewesen sein, der in meinem Leben eingekehrt ist, der dort mich durch und durch gestaltet hat. Und dann hatten sie eine Vision. 7 Leute waren es und sie wollten die gute Nachricht von dem Evangelium, das für jeden frei steht, das jeder Mensch empfangen kann, sie wollten es durch ganz England tragen. Und sie sattelten ihr Pferd und ritten los. Sie hatten gesagt, wir bleiben ledig, wir heiraten nicht, denn die Botschaft Jesu weiterzubringen ist uns so wichtig, das würde bloß stören. Und so ritten sie los und John Wesley hielt überall an jedem Ort, wo Menschen waren, und hielt eine Predigt. In den Kirchen wollte man sie nicht haben, also hielt er Predigten auf der Straße. Und die Menschen versammelten sich und er bekam einen Ruf. Der Ruf eilte ihm voraus. Und es war keine Seltenheit, dass sich Tausende von Menschen versammelten, um ihn zu hören, um die Botschaft zu hören, die er im Namen Jesu brachte. Die Botschaft, die für jeden Menschen ist, nicht nur für die Auserwählten von vornherein, sondern für jeden Menschen. Er brachte sie in die zerstörten Familien. Er brachte sie in die verkrachten Existenzen. Er brachte sie zu Menschen, die jede Hoffnung aufgegeben hatten. Und sie hörten die Stimme und sie nahmen sie wahr und sie hörten auch, dass sie heute an diesem Augenblick ihr Leben ändern konnten und wollten das Lieben gerne tun. Sie wollten raus aus ihrem Schlamassel. Und so gab es Bekehrungen ohne Ende. Und John war nicht nur ein guter Prediger, sondern er war auch ein guter Organisator. Er nahm sie zusammen, schuf Gruppen, dass sie auch die Bibel lasen, dass sie weiter auch vorwärts kamen, dass sie ein Leben in Heiligung führten. Also das heißt, dass ihr Leben wirklich verändert wurde. Dass es wirklich den Worten des guten Hirten näher kam. Und so entstand eine riesige Bewegung daraus. Der Beginn der methodistischen Bewegung. Eine der ersten und wichtigsten Freikirchen. John predigte bis zu 5-mal am Tag. Insgesamt hatte er über 40.000 Predigten in seinem Leben gehalten. Man könnte fast sagen, er war besessen davon. Nein, er war ergriffen davon. Er war ergriffen von dem Werk, das ihm auferlegt war und hatte es mit ganzem Herzen ausgefüllt. Man könnte sagen, wow, was für ein Mensch, was für ein Heiliger, was für einer, da komme ich nie ran. Wisst ihr, dieser John war ebenfalls ein Mensch wie du und ich. Er war genauso fehlerbehaftet. Man kann es sehr gut studieren, denn er hat alles aufgeschrieben, alles aufgeschrieben. Als sie älter wurden, da fingen dann einige von den Brüdern an, dann doch zu überlegen, ob sie heiraten wollten. Und dann heirateten sie. John war noch ledig. Und dann dachte John, es wäre doch schön, wenn ich auch einen Partner hätte, eine Partnerin, wenn ich doch auch heiraten könnte. Und dann verband ihn eine freundschaftliche Beziehung zu einer Frau. Und es bahnte sich was an. Und sein Bruder Charles sagte, John, also er sagte es John nicht, du kannst nicht heiraten, du bist viel zu wichtig für die Bewegung. Du musst für Jesus da sein. Und dann ritt er schnell zu dieser Frau und verheiratete sie mit jemand anders. Als John das spitz kriegte, war er furchtbar sauer auf seinen Bruder. Also richtig schön menschlich, ne? Und was tat er? Er suchte sich ein Mädchen aus, verrat niemand etwas und heiratete sie. Das hätte er lieber bleiben lassen sollen. Es war die schlimmste Erfahrung in seinem Leben. Denn John war es gewohnt, das Evangelium zu predigen. Und selbst am Tag ihrer Hochzeit musste er noch predigen. Die Hochzeit quasi so nebenbei, so Anhängsel. Und nach der Hochzeit ging es weiter. Immer nur auswärts. Und was passiert dann so? Seine Braut, die denkt, jetzt hat sie einen Mann, auf den man sich verlassen kann, nix. Die wird eifersüchtig und sauer. Und so ist sie gekommen. Und dann hat sie, es kam so weit, dass diese, seine Frau, alle seine Unzulänglichkeiten, und er hat ja wohl genug Unzulänglichkeiten, Sünden, Fehler, keine Ahnung, an die Öffentlichkeit brachte. Also richtig schön schmutzige Wäsche gewaschen. Und als dann mal Besuch kam, unverhofft, in das Haus von Wesleys, dann sah dieser Besuch die beiden am Boden ringend, miteinander kämpfend, ernsthaft, böse, bis schließlich die Frau den John, den hageren John, an den Haaren davonzog. Das muss man sich vorstellen. Das ist der Mann, der England umgekrempelt hat, der in seinen eigenen Beziehungen doch auch wiederum so furchtbar scheitern konnte. Aber das gehört dazu, denn das heißt Mensch sein. Und auch das gehört zu Menschen, zu Schafen, die die Stimme des guten Hirten hören. Ein bisschen tröstlich, oder? Jedenfalls hat dieser John einen ganz großen Anteil daran, dass England heute so ist, wie es ist. Er wurde zum Mitbegründer des Methodismus, eine Kirche, die nicht unbedingt eine feste Lehre hat, aber einen festen Plan, wie sie das Evangelium von Jesus umsetzen möchte. Und wahrscheinlich hat auch sein Wirken zur Folge, dass England in den folgenden Revolutionen, die auf dem europäischen Kontinent verheerend wirkten, eher glimpflich davon kam, weil viele, viele Menschen in England dieses friedensstiftende Evangelium von Jesus am Herzen trugen. Und dadurch hatte England einen Entwicklungsvorteil. Okay. Der John hat gesagt, welche Feinde du auch immer hast, es ist genug, dass du einen Freund hast, der mächtiger ist als sie alle. Lass ihn allein in deinem Herzen regieren. Und das, was ich zu Anfang gesagt habe, gebe ich auch nochmal mit. Wenn du die Liebe verlierst, verlierst du alles. Dieser John hatte ein großes Herz für die Herrnhuter-Bewegung, ist auch mal nach Herrnhut gereist, wahrscheinlich auch nach Halle, und hat dort sich dieser Bewegung auch nahe gezeigt und hat ein Lied von ihnen selbst ins Englische übersetzt. Und dieses Lied können wir jetzt gemeinsam singen. Es steht im Gemeindelied Nummer 336 und heißt: Ich habe nun den Grund gefunden.